Herzlich willkommen zur Sendung Spiritualität bei Radio Horeb. Aus dem Studio in Balderschwang begrüßt Sie Renate Mewes. Ein herzlicher Gruß geht auch an die Hörer von Radio Maria Südtirol. Sie hören heute den zweiten Teil der Reihe Gottes Barmherzigkeit und das Sakrament der Versöhnung. Dazu darf ich ganz herzlich unseren Referenten begrüßen, Herrn Benefiziat Tobias Brandl aus der Gebetsstätte Wigratsbad. Schön, dass Sie wieder bei uns sind, dass Sie hier bei uns im Studio zu Gast sind. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Wir Menschen bedürfen der Barmherzigkeit Gottes, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns heil und heilig machen kann. Dazu schenkt Gott uns das Sakrament der Versöhnung, dass seine Barmherzigkeit und Liebe für uns greifbar wird. Gottes Barmherzigkeit und das Sakrament der Versöhnung. Wir freuen uns jetzt auf den zweiten Teil dieser Reihe von Herrn Benefiziat Brandl. Bitte schön.
Vielen Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer, Gott, der allein Heilige, will, dass wir glücklich sind, dass wir, wenn wir seine Schönheit und seine Liebe erkennen, darauf mit unserem Glauben, unserem Vertrauen und unserer Liebe antworten. Das Glück des Menschen beruht darauf, auf der großartigen, vertrauten Beziehung, die den Menschen mit Gott verbindet, leben. Dieses Glück besteht darin, dass der Mensch Gott als Vater erleben kann, als Liebe, als Barmherzigkeit. Gott will mit großer Zartheit zu unserem Herzen gelangen, ohne uns zu Gegenliebe zu zwingen. Er strebt danach, uns zu gefallen, damit wir, bezaubert von seiner Schönheit, die in der Schöpfung zum Ausdruck kommt, aus freien Stücken mit unserer Gegenliebe antworten. Wenn sich das erfüllt, bedeutet das Heiligkeit, zu der wir alle berufen sind. In der Heiligkeit wird der Mensch das, wozu Gott ihn schuf. In der Heiligkeit findet der Mensch zur wirklichen Harmonie mit sich selbst und seinem Schöpfer. Die Heiligen sind die, die zu Gott gehören, auf die Gott seine eigene Heiligkeit gelegt hat und die er zu eigen genommen hat. Das war die grundlegende Erfahrung von Adam und Eva, dass Gott sie liebt. Auf dieser Wahrheit bauten sie ihr Glück auf. Gott ist die Liebe, Gott ist Barmherzigkeit, Gott ist unser Vater, er will für uns nur Gutes. Ihre Herzen waren von Liebe und Dankbarkeit gegenüber Gott erfüllt. Doch dann geschah der Anfang einer großen Tragödie. Sie wurden mit dem Gift der Lüge vergiftet. Der Teufel, der Widersacher Gottes, vergiftete ihre Herzen mit einer zweifachen Lüge. Davon berichtet uns das Buch Genesis im Alten Testament. In der ersten Lüge klagte der Satan Gott an, dass er ihnen die Freiheit nimmt, und in der zweiten Lüge, dass Gott sie belügen würde. Aus beiden Lügen geht klar hervor, dass Gott sie nicht liebt. Und wenn er sie nicht liebt, bedeutet das, dass er nicht existiert. So entsteht aus einem falschen Bild von Gott, aus einer schrecklichen Lüge, die darauf beruht, dass Gott als Ungeheuer, als Neider, als Rivale des Menschen dargestellt wird. Und dieses Bild von Gott, dieses schreckliche Bild von Gott betrifft nicht nur Adam und Eva, die Menschen am Anfang der Schöpfung, sondern das ganze Menschengeschlecht. Wir erkennen hier einen Bezug auf unsere persönlichen Probleme. Es wirft Licht auf unser Leben, weil sich die Geschichte immer wieder wiederholt. Adam und Eva, das sind wir gleichsam alle. Obwohl wir sagen können, dass uns das empfangene Sakrament der Taufe von der Erbsünde reingewaschen hat, sind dennoch Folgen dieser ersten Sünde des Menschen geblieben und haben unsere Menschennatur verwundet. Wir nennen es in der Theologie, wie schon genannt, die Erbsünde, die Ausdruck des Misstrauens ist gegen die Barmherzigkeit Gottes. Eine kurze Geschichte kann uns helfen, dies noch besser zu verstehen. Da ist ein Mann den ganzen Tag mit dem Fahrrad um einen See unterwegs. Etwas müde und hungrig setzt er sich ans Ufer und nimmt sein Picknick hervor. Doch vorher kühlt er sich noch rasch im Wasser ab. Als er zurückkommt, stellt er erschrocken fest, ja, die Möwen haben über seinem ganzen Picknick einiges fallen lassen, es ist ungenießbar geworden. Soweit diese kurze Geschichte. Gott hat uns in seiner Liebe ein wunderbares Geschenk gemacht, das Leben und die ganze Schöpfung. Doch dann ist in unserer Welt so etwas wie das, was die Möwen auf das Picknick haben fallen lassen und es ungenießbar gemacht haben, gekommen, das uns den Geschmack am Leben verdirbt und das uns das Leben so schwer machen kann. Das ist es, was wir mit Sünde bezeichnen. Sünde im eigentlichen Sinn ist eine persönliche, zu verantwortete Schuld. Sünde und Schuld bezeichnen in der Theologie den Verstoß gegen den Willen Gottes, ja auch den absichtlichen Verstoß gegen den Willen Gottes, wobei die Sünde die Tat umfasst, also die Sünde, die getan wird, während die Schuld den Bezug zum Täter umfasst, der Schuld auf sich lädt. Sie setzen Erkenntnis und freie Entscheidung heraus. Sünde und Schuld sind die Krankheit des Willens gegenüber dem heilbringenden Wirken Gottes. Die Erbsünde meint nicht eine persönliche Sünde, sondern den unheilvollen Zustand der Menschheit, in der die oder der Einzelne hineingeboren wird, noch bevor er aus freier Entscheidung selbst sündigen kann. Bei der Erbsünde, so sagt es einmal Papst Emeritus Benedikt XVI., muss man verstehen, dass wir alle einen Tropfen des Giftes von jener Denkweise in uns tragen, wie wir sie in den Bildern aus dem Buch Genesis veranschaulicht bekommen haben. Der Mensch vertraut nicht auf Gott. Von den Worten der Schlange verführt, hegt er den Verdacht, dass Gott ein Konkurrent sei, der unsere Freiheit einschränke und dass wir erst dann im Vollsinn Menschen sein würden, wenn wir Gott zurückgesetzt haben. Der Mensch will seine Existenz und die Fülle seines Lebens nicht von Gott empfangen. Und indem er das tut, vertraut er der Lüge statt der Wahrheit und stürzt so mit seinem Leben ins Leere, in den Tod. Soweit die Worte von Papst Emeritus Benedikt XVI. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Mensch ist durch die Erbsünde tief verletzt und neigt dazu, selbst zu sündigen. Und dennoch ist er mit der Hilfe Gottes immer wieder fähig, das Gute zu tun in seiner Entscheidung. Dahinter steckt, ja in dieser Neigung zur Sünde, in diesem Sünding steckt eine oft nicht bewusste Auflehnung gegen Gott, sowie die Weigerung, ihm und seinen Weisungen zu vertrauen. Wir wollen nicht auf Gott hören, sondern unsere eigenen Wege gehen, schlichtweg eben im Ungehorsam Gott gegenüber. Der Widersacher Gottes, der alles Gute systematisch zerstören will, nutzt diese Situation aus und kommt immer wieder, um Gott zu verneinen, um in unser Herz Gift einzuträufeln, sein Gift des Unglaubens, um Gott in einem schlechten Licht zu zeigen, um uns ein falsches Bild von ihm zu geben. Grundsätzlich sind also alle unsere begangenen Sünden, viele unserer Auflehnungen und inneren Tragödien, unsere Klagen, die Folge des falschen Bildes von Gott, das wir in uns tragen, beziehungsweise immer wieder in uns hineintragen lassen und zulassen. Wenn wir in diesem heiligen Jahr viel von der Barmherzigkeit Gottes sprechen, müssen wir auch, so meine ich, das Thema der Sünde in den Blick nehmen. Gott will uns in seiner unendlichen Barmherzigkeit von den Sünden befreien und uns heilen, denn die Sünde gibt dem Bösen die Macht, der uns von Gott trennt, von seiner Wahrheit und Liebe wegziehen will, die uns allein glücklich machen kann und will. Gott allein, der die Wahrheit und die Liebe ist. Albert Einstein sagte einmal, das größte Problem der Menschheit ist nicht die Atombombe, sondern das menschliche Herz. Ähnliches sagte einmal ein starker Mann, weißt du, ich habe vor niemandem Angst. Angst macht mir das, was in mir drinnen ist. Das weist auf Probleme hin, die mit uns selbst zu tun haben. Die Bibel nennt dieses Problem Sünde. Das Wort wird heute von Theologen und Predigern leider nicht mehr so gern in den Mund genommen. Viele verstehen dieses Wort nicht mehr und was es persönlich mit ihnen zu tun hat. Wir sprechen vielmehr von Sündigen, wenn wir zu viel gegessen oder einen kalorienreichen Nachtisch genossen haben. Und in der Sexindustrie wird mit dem Wort Sünde oft erfolgreich Werbung gemacht. Vieles kann uns nun den Geschmack, die Freude am Leben verderben. Was Sünde ist und wie sie wirkt, wird am deutlichsten sichtbar in gestörten Beziehungen. Sünde ist das Fehlen von Liebe in unseren Beziehungen. Wir erleben es Tag für Tag, wie Menschen einander das Leben schwer machen, verletzende Urteile, negative Worte, demütigende Kränkungen, Ablehnung und vieles mehr hinterlassen Wunden, die uns noch lange wehtun können. Wir haben technisch viel erreicht und erreichen immer mehr. Zugleich entdecken wir eine wachsende Unfähigkeit zu glücklichen und wohltuenden Beziehungen. Das hat wesentlich mit unserem Inneren zu tun. Wir tragen alle Liebesdefizite sowie Böses in uns. Jesus hat einmal darauf hingewiesen, dass das Böse, das Leben zerstörende, aus unserem Inneren kommt. Wie es heißt im Markus-Evangelium im Kapitel 7, die Verse 21 bis 22, von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen die bösen Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Ausschweifung, Neid, Verleumdung, Hochmut und Unvernunft. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir zugeben, dass wir Dinge tun, von denen wir genau wissen, dass sie schlecht sind, dass sie unsere Beziehungen stören, und wir tun sie dennoch. Wir erfahren uns innerlich als nicht ganz frei. Die schlechten Dinge, die wir tun, von denen wir genau wissen, dass sie schlecht sind, dass sie unsere Beziehungen stören, und wir tun sie dennoch. Wir erfahren uns innerlich als nicht ganz frei. Die schlechten Dinge, die wir tun, haben oft etwas Zwanghaftes an sich. Jesus sagte einmal, im Johannesevangelium lesen wir das im Kapitel 8, Vers 34, wer die Sünde tut, ist Sklave der Sünde. Das zwanghafte Handeln kann zu unheilen Abhängigkeiten und Süchten führen. Wir werden gleichsam Sklaven der Sünde. Zu diesem zwanghaften Handeln gehören auch Wutausbrüche, Neid, Arroganz, Egoismus, Verleumdung, sexuelle Verirrungen und so weiter. Wir können auch gefangen sein in Denkschemas oder Verhaltensmustern, nach denen wir seit Kindheit sozusagen funktionieren. Und all das hat gewaltige Folgen. Die Sünde führt uns also in falsche, schädigende und unheile Abhängigkeiten. Sie führt uns in die Gefangenschaft gewissermaßen. Wir werden, ja, wir sind nicht mehr frei. Das hat weitreichende Folgen, denn das, was in uns herrscht, hat Auswirkungen in unserem Leben und auf das Leben anderer. Es zeigt Wirkung nach außen. Die Sünde trennt uns von unserem eigenen Personenkern, von unserem wahren Selbst. Wenn wir beobachten, entdecken wir Dinge in uns, die wir gern haben und solche, die wir ablehnen. Wir leben dann in einem Zwiespalt in uns, wir sind in uns gespalten. Sünde trennt uns auch von den Mitmenschen. Anstatt einander zu beschenken, verletzen wir uns oft. Oft, ohne dass wir es unbedingt wollen. Andere Menschen bekommen unseren inneren Zwiespalt zu spüren. Sünde hat Folgen. Paulus schreibt, der Lohn der Sünde ist der Tod, so heißt es im Römerbrief, Kapitel 6, Vers 23. Die Sünde tötet Leben, das Leben in Fülle. Dies zeigt bereits das Wort Sünde. Es kommt von sondern, absondern, trennen. Sünde trennt und macht einsam und dies in den unterschiedlichsten Bereichen des Lebens. Sünde trennt uns auch vom lebenschenkenden Gott. Wir können physisch, psychisch und geistig vielleicht gut leben, aber es fehlt uns etwas Grundsätzliches, Gott selbst, die Gemeinschaft mit ihm. Die Bibel spricht in diesem Zusammenhang von geistlichem Tod. So sagt der Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn, mein Sohn war tot. Wo es ja dann auch heißt, ja, und er ist wieder gefunden worden, er ist wieder ins Leben gekommen, als er ihn umarmt und wieder aufnimmt bei sich. Doch zuerst sagt er, ja, mein Sohn war tot. Er lebte getrennt vom Vater. Tod bedeutet getrennt sein von Gott, von der Quelle des Lebens und der Liebe, und so macht Sünde einsam. Und was im Extremfall eine Ewigkeit der Fall sein kann, liebe Hörerinnen und Hörer, wie schnell Sünde einen Menschen zerstören kann, zeigt folgende Geschichte. Als Leonardo da Vinci 1495 sein Gemälde des Abendmahls im Kloster Santa Maria in Mailand malte, suchte er ein Modell für Jesus. Es war schwierig, einen Mann zu finden, der die Gesichtszüge Jesu aufwies. Ausgeglichen, klar, lieb, mit einer gewissen Autorität. Nach langem Suchen fand er einen Mann namens Pietro Bantinelli. Und er malte diesen Mann danach das ganze Bild. Er brauchte 4 Jahre für das ganze Bild. Am Schluss musste er noch Judas Iskariot malen, den Mann, der Jesus verriet. Und er suchte nach einem Modell, das abgehärmt, voller Hass und verbittert aussah, und er suchte lange. Schließlich fand er einen Mann, auf den das alles zutraf, und er fragte ihn, ob er ihn malen dürfe. Und als er ihn fragte, wie sein Name sei, sagte dieser Pietro Bantinelli. In diesen 4 Jahren ist in diesem Menschen etwas geschehen, was ihn zerstört hat. Sünde, liebe Hörerinnen und Hörer, verunstaltet uns Menschen. Sünde ist eine negative Macht, die uns zerstören kann, die uns herausreißt aus dem ursprünglichen Schöpfungsplan, den Gott für uns hat, in seiner Liebe und Barmherzigkeit, die in uns, ja, in die Gott für uns gewollt hat. Doch die Sünde zerstört all das Gute, dieses Schöne, dieses Wahre, das Gott für uns, in dem Gott uns erwählt hat, in dem er uns sieht und in dem er uns haben möchte.
Die Sünde führt uns in die Gefangenschaft und trennt uns von unserem wahren Selbst und von der Gemeinschaft mit Gott. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb. Wir sind mittendrin in der Spiritualitätssendung. Sie hören jetzt die Fortsetzung des zweiten Teils der Reihe Gottes Barmherzigkeit und das Sakrament der Versöhnung.
Wir lesen im Tagebuch der heiligen Faustina. Jesus bittet einmal Schwester Faustina, dass sie den Sündern schreibe. Jesus sagt: Ich bin dreimal heilig und verabscheue die kleinste Sünde. Dazu gesagt, damit sind gleichsam die Staubwinkel der Seele gemeint. Und Jesus sagt: Ich kann eine Seele nicht lieben, die mit der Sünde befleckt ist. Aber sobald sie bereut, sind meiner Großzügigkeit ihr gegenüber keine Grenzen gesetzt. Meine Barmherzigkeit umfängt und rechtfertigt sie. Mit meiner Barmherzigkeit verfolge ich die Sünder auf all ihren Wegen. Und wenn sie zu mir zurückkehren, freut sich mein Herz. Soweit im Tagebuch der heiligen Faustina, was Jesus ihr sagt. So müssen wir uns, liebe Hörerinnen und Hörer, uns in angemessener Weise auch dem stellen, was Sünde ist, was sie bedeutet in unserem Leben. Wir spüren die Lüge, die Sünde in unserem Leben auf, damit wir sie dann auch, ja, bereuen können, abgeben können und umkehren können, dass wir bei uns gleichsam aufräumen. Und damit geben wir auch Gott die Ehre und die Macht, wenn wir alles dem Herrn in seiner Barmherzigkeit abgeben, im Glauben und im Vertrauen, dass er uns erlöst hat und befreit von der Sünde und des Todes. Der Heilige Geist, er will und kann uns dabei helfen. Und so wird deutlich, dass Heiligkeit, wo ich ja eingangs schon darüber gesprochen habe, zu der wir alle berufen sind, keine selbstgemachte Perfektion ist, sondern Vereinigung mit der menschgewordenen Liebe, die Christus ist, die sich für uns hingegeben hat, für unsere Erlösung von den Sünden, die uns verwandelt aus seiner Barmherzigkeit heraus. Und Gott respektiert den freien Willen seiner Geschöpfe und nimmt nur die in seine Heiligkeit auf, die der Selbsthingabe an Gott zustimmen und sich und sie an sich Wirklichkeit werden lassen wollen. Das erfordert eben immer wieder unser eigenes Mittun, unsere Antwort auf Gottes barmherzige Liebe, die nicht Halt macht vor unserer Schwäche und Sündhaftigkeit, sondern gleichsam dann Halt machen muss, wenn wir uns seiner Zuwendung verweigern. Gott ist ein barmherziger Vater, er weiß, dass wir Menschen immer wieder Fehler begehen, dass wir Sünden begehen. Er liebt uns trotzdem, obwohl wir so sind, wie wir sind. Er liebt uns mehr, als es irgendein anderer Mensch tun könnte. Wir sind in seinen Augen wertvoll und einmalig. Deshalb sieht Gott nicht so sehr darauf, wie oft wir Fehler und Sünden begehen, sondern wie oft wir bereuen und versuchen, mit seiner Hilfe wieder neu zu beginnen und uns zu bessern. Das heißt also, wir müssen die eigenen Sünden kennen und anerkennen und uns selbst als Sünder bekennen. Das ist immer der Anfang unserer Rückkehr zu Gott. Jede Sünde ist eine Beleidigung Gottes, ein Verstoß gegen seine Gebote, die er uns aus Liebe gegeben hat. Aus Liebe deswegen, weil unser Leben tatsächlich dann umso besser glückt, umso mehr es uns gelingt, nach Gottes Geboten, nach seinem Wort zu leben. Durch die Sünde also beleidigen wir Gott und schaden wir uns selbst, schaden wir unseren Mitmenschen und auch der Schöpfung. Die Heilige Schrift sagt es uns ja auch sehr deutlich. Im 1. Johannesbrief, im 1. Kapitel heißt es, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, führen wir uns selbst in die Irre und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns vor allem Unrecht. So heißt es im 1. Johannesbrief. Jesus geht mit der Sünde sehr deutlich ins Gericht. Er spricht sehr viel über die Sünde. Er warnt uns davor, wie wir oft in Gefahr sind, uns einzureden, wenn wir Sünden begangen haben, dass das Ganze doch gar nicht so schlimm sei. Im Johannesevangelium lesen wir im Kapitel 8, Vers 34, wie wir es schon gehört haben, wer die Sünde tut, ist Sklave der Sünde. Im Galaterbrief heißt es, dass sich Jesus Christus für unsere Sünden hingegeben hat. Oder im 1. Korintherbrief, Christus ist für unsere Sünden gestorben. Wer zu Jesus Christus will, ihm nachfolgen will, muss also eine Entscheidung gegen die Sünde treffen und dagegen ankämpfen, mit der Gnade Gottes immer wieder neu sie aufspüren und so weiter. Denn um sie abgeben zu können, müssen wir sie auch bekennen, was wir dann auch in der Beichte tun, die Sünde sagen, bereuen, mit dem Bewusstsein der Umkehr umkehren zu wollen, nicht mehr sündigen zu wollen. Was aber dann explizit auch im nächsten Vortrag in dieser Reihe dann das Thema sein soll, das Sakrament der Versöhnung. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir dürfen und sollen uns im rechten Maß mit großem Vertrauen auf Gottes Barmherzigkeit immer wieder dem stellen, was Sünde in unserem Leben ist. Also grundsätzlich muss gelten, wir sehen unsere Sünden ein. Ja, ich stehe dazu, dass ich falsch gehandelt habe und beschönige nichts. Wir bereuen unsere Sünden vor Gott. Mir tun meine Sünden ehrlich leid. Ich bitte Gott um Vergebung. Und wir nehmen uns vor, uns zu bessern. Das Wesen der Sünde ist, oder was ist Sünde? Sünde ist ein Wort, eine Tat oder ein Begehren im Widerspruch zum Gesetz Gottes. Die Sünde ist vor allem Beleidigung Gottes und Bruch der Gemeinschaft mit ihm. Sünde ist im Kern eine Ablehnung Gottes und die Weigerung, seine Liebe anzunehmen. Dies zeigt sich in der Missachtung seiner Gebote. Und in der Sünde unterscheiden wir ja auch die schweren und die leichteren Sünden, die, wir nennen sie auch Todsünden und die lässlichen Sünden. Wie es auch im Katechismus heißt, die Sünden sind nach ihrer Schwere zu beurteilen. Die schon in der Schrift erkennbare Unterscheidung zwischen Todsünde und lässlicher Sünde wurde von der Überlieferung der Kirche übernommen. Die Erfahrung der Menschen bestätigt sie. Das lesen wir unter der Nummer 1854 im Katechismus. In Bezug eben zu dem, wie es heißt im 1. Johannesbrief, im Kapitel 5, Verse 16 und 17, denn es gibt Sünde, die zum Tod führt. Jedes Unrecht ist Sünde, aber es gibt Sünde, die nicht zum Tod führt. Also es gibt Sünde, die zum Tod führt, und es gibt Sünde, die nicht zum Tod führt. Schwere Sünden, was sind diese? Bei einer schweren Sünde müssen drei Dinge gleichsam zusammenkommen. Es ist eine schwerwiegende Sache, was ich gleich noch näher ausführen will, eine schwerwiegende Sache, erstens. Und zweitens, das klare Wissen darum. Du wusstest genau, dass es sich um eine schwere Sünde handelt. Dir war das aber egal und du hast es trotzdem getan. Und drittens, der ganz freie Wille. Du hast dich absolut frei zu dieser Sünde entschieden. Das sind also diese drei Bedingungen für die schweren Sünden, für die Todsünden. Eine schwerwiegende Sache, wie es in dem ersten Punkt genannt wird, die zu einer Todsünde gehören, diese schwerwiegende Sache ist nicht nur Mord und Totschlag. Schwerwiegend sind beispielsweise auch Gotteslästerung, Nichterfüllung der Sonntagspflicht ohne wichtigen Grund, Eidbruch, gewollter starker Hass, Abtreibung, anderen überlegt wirklich schlimme Dinge wünschen, gewollter maßloser Zorn, Ehebruch oder Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe, um hier jetzt einfach nur ein paar Beispiele zu nennen, ohne jetzt auf Vollständigkeit zu achten oder Rangfolge und Gewichtung, hier nur ein paar Beispiele. Dann auch die leichte Sünde, die lässliche Sünde, wenn auch nur einer dieser drei Punkte fehlt, wie ich sie genannt habe, ich wiederhole sie noch einmal, also erstens eine schwerwiegende Sache, das klare Wissen. Du wusstest genau, dass es sich um eine schwere Sünde handelt, dir war das aber egal und du hast es trotzdem getan. Und der ganz freie Wille. Du hast dich absolut frei zu dieser Sünde entschieden. Wenn auch nur einer dieser drei Punkte fehlt, handelt es sich um eine lässliche Sünde. Diese löscht die Beziehung zu Gott nicht dauerhaft aus. Schwere Sünden hingegen trennen dauerhaft von Gott. Sie löschen die Beziehung zu Gott ganz aus. Würden wir mit unbereuten schweren Sünden sterben, könnten wir nicht in den Himmel kommen. Schwere Sünden werden von Gott nur durch das Sakrament der Beichte verziehen, sofern man die Möglichkeit zur Beichte hat. Bietet sich eine solche, warum auch immer, erst zu einem späteren Zeitpunkt, ist die Beichte nachzuholen. Daher ist es wichtig, dass wir schwere Sünden stets sofort bereuen und baldmöglichst beichten. Spätestens aber vor unserem Tod sollen wir alle schweren Sünden ehrlich bereut und gebeichtet haben. Ich werde da auch im nächsten Vortrag, wenn es über das Sakrament der Versöhnung explizit gehen wird, da auch nochmal drauf eingehen, dass es auch wichtig ist, auch die lässlichen und natürlich die schweren Sünden zu beichten, dass es aber auch sehr hilfreich und gut sein wird, auch die lässlichen, die leichteren Sünden vor Gott zu bringen im Sakrament der Versöhnung. Ja, auf viele Arten können wir sündigen. Wir sündigen in der Beziehung zu Gott, zum Nächsten, zu uns selber. Wir sündigen in unseren Gedanken. Wir begehen immer dann eine Sünde, wenn wir Böses denken und den Wunsch haben, es zu verwirklichen. Wenn der Wunsch da ist, dann wächst auch die Sünde, die Glaubenszweifel, Eifersucht und Hass. Oder wenn wir mit Worten sündigen, wir tun es immer dann, wenn wir Böses aussprechen. Mit Worten können wir fluchen oder lügen. Gespräche gegen den Glauben, gegen die Liebe, gegen die Reinheit führen. In den Werken sündigen wir durch Mord, Rache, Ehebruch, Unzucht. Um ein paar Beispiele zu nennen, dies sind auch Taten, die andere für uns ausgeführt haben, nach unseren Anregungen und Wünschen, in den Werken, in denen wir sündigen können. Oder auch durch Unterlassungen sündigen wir, wenn wir unterlassen, was Gott gebietet, wenn wir das vernachlässigen, was wir als bezeugende Gläubige tun sollten, und wenn wir unsere Standespflichten vernachlässigen. Wir sind verpflichtet, an Gott zu glauben, ihn mit ganzem Herzen zu lieben, ihn demütig anzubeten und ihm zu dienen, die Brüder und Schwestern zu lieben und ihnen zu dienen und anderen zu helfen, das auch zu tun. Wenn wir das unterlassen, dann begehen wir eine Unterlassungssünde. Zum Beispiel der heiligen Messe an Sonntag und gebotenen Festtagen fernbleiben, das Geliehene nicht zurückgeben, den Gegner den Gruß verweigern, Beleidigungen nicht verzeihen, die Kinder nicht ermahnen, wenn sie dabei sind, etwas Schlechtes zu tun und so weiter. Oder Gott hat uns alle mit Talenten beschenkt. Wir sind verpflichtet, sie zu nutzen und sie nicht zu vergraben bzw. zu vernachlässigen. Es ist notwendig, die Talente für das eigene Wohl und das Wohl seiner Brüder und Schwestern zu nutzen. Das kann auch zu den Unterlassungssünden gehören. Dann gibt es ja auch die sogenannten 7 Hauptsünden. Sie werden als Hauptsünden oder auch Wurzelsünden genannt, weil sie weitere Sünden nach sich ziehen. Es ist da die Hoffart, die Trägheit, Unkeuschheit, Zorn, Unmäßigkeit, Neid, Geiz. Sie sind Grundgefährdungen des Menschen und heißen Hauptsünden, weil sie oft Wurzel weiterer Sünden sind. Und diesbezüglich ist es wichtig für uns, wenn wir uns damit befassen, auch in der Vorbereitung auf die Beichte, dass wir dem nachgehen und schauen, wo ist eigentlich da die Wurzel, wo könnte die Wurzel eine Ursache sein, die andere Sünden nach sich ziehen. Es heißt ja im Katechismus unter der Nummer 1865, die Sünde schafft einen Hang zur Sünde. Wiederholung der gleichen bösen Taten erzeugt das Laster. Es kommt zu verkehrten Neigungen, die das Gewissen verdunkeln und das konkrete Urteil über Gut und Böse beeinträchtigen. Die Sünde neigt dazu, sich zu wiederholen und sich zu verstärken. Sie kann jedoch das sittliche Empfinden nicht völlig zerstören. Die 7 Hauptsünden, die Wurzel weiterer Sünden sein können. Dann gibt es da auch die fremden Sünden. Es sind solche, die andere begehen, an denen man aber irgendwie mitschuldig ist. Die Mitschuld kann sich in dreifacher Weise zeigen, indem man jemand anderen zur Sünde bringt, indem man einem anderen bei der Sünde hilft, indem man einen anderen in der Sünde im Bösen bestärkt. Zum Beispiel die Sünde anderer loben, im Schmeicheln, an fremden Gut teilhaben, schweigen, keinen Widerstand leisten und nicht offenbaren, etwas mitteilen, das Wort ergreifen. Dann, wo ich einfach nur noch kurz eingehen möchte, gibt es auch die sogenannten himmelschreienden Sünden, bezogen auf das Biblische, als Kain seinen Bruder Abel erschlagen hatte, stellte sich unwissend. Als Gott ihn fragte, »Wo ist dein Bruder Abel?« entgegnete er, »Ich weiß es nicht. Ich bin nicht der Hüter meines Bruders.« Und Gott gab ihm zur Antwort, »Das Blut deines Bruders Abel schreit zum Himmel um Rache.« Von dieser Begebenheit aus, dem ersten Buche der Heiligen Schrift, haben die sogenannten himmelschreienden Sünden ihren Namen. Es sind Sünden, welche die sittliche Natur des Menschen ändern. Es sind Sünden, welche die gesellschaftlichen Triebe des Menschen verkehren. Es sind Sünden von solcher Schrecklichkeit, dass sie ja zum Himmel schreien, dass sie ja zu Gott um Strafe rufen. Es ist wie zum Beispiel eben die himmelschreiende Sünde des Mordes, was schon die Tötung des Menschen im Mutterleib bedeutet auch. Geist ist der Missbrauch der Geschlechtskraft in jeder Form, allein oder zwischen zwei Personen. Es ist auch zum Beispiel die Vorenthaltung des verdienten Lohnes, für den jemand gearbeitet hat. Und soweit in Bezug zu den himmelschreienden Sünden. Und dann möchte ich auch noch die Sünde gegen den Heiligen Geist nennen. Es heißt ja im Matthäus-Evangelium im Kapitel 12, Vers 31, darum sage ich euch, jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben, aber die Lästerung gegen den Geist wird nicht vergeben. Denn himmelschreienden Sünden reihen sich in Bezug auf die Bosheit an die Sünden wieder den Heiligen Geist ein. Die Sünden wieder den Heiligen Geist bestehen darin, dass man den Heiligen Geist und sein Wirken formal verachtet, dass man sich seinen Einsprechungen und Einwirkungen mit Absicht widersetzt. Das sind die Sünden gegen den Heiligen Geist. Die Barmherzigkeit Gottes ist grenzenlos. Wer sich aber absichtlich weigert, durch Reue das Erbarmen Gottes anzunehmen, weiß die Vergebung seiner Sünden und das vom Heiligen Geist angebotene Heil zurück. Eine solche Verhärtung kann zu Unbußfertigkeit führen, ja, bis zum Tod und ewigen Verderben führen, bis zu einer ewigen Trennung von Gott, was wir dann als Hölle bezeichnen. Wenn wir eben als Beispiele nennen, zum Beispiel vermessentlich auf Gottes Barmherzigkeit hin sündigen, an Gott verzweifeln, Widerstreben gegen die erkannte Wahrheit, Neid auf die Gnade des Nächsten, Verstocktheit gegen heilsame Ermahnungen, Unbußfertigkeit oder vorsätzliches Verharren in Sünde und Nichtreue. Liebe Hörerinnen und Hörer, wollen wir uns jeden Tag neu entscheiden? Wir haben jetzt einige Beispiele gehört. Wir haben uns jetzt vertieft in das, was Sünde bedeuten kann, in das Wesen der Sünde und auch die Unterscheidung der schweren und leichten Sünden, in dem, was es an Arten von Sünden gibt. Ich glaube, wir dürfen uns im Gebet um den Heiligen Geist immer wieder neu wecken lassen, uns jeden Tag immer neu entscheiden, den Weg des Glaubens zu gehen, mit unserem Leben Antwort auf die Liebe und Barmherzigkeit Gottes zu geben. Entdecken wir jeden Tag neu die Zuwendung und Barmherzigkeit Gottes über unser Leben. Helfen wir auch anderen, durch unser Zeugnis diesen Weg zu wählen, zu gehen und zu suchen, diesen Weg, der allein glücklich macht, zu Gott hin, denn Gott ist unser wahres Glück. Unsere Entscheidung, das Leben als liebende Antwort und Hingabe auf Gott hin zu leben, ist eine sehr persönliche Wahl. Deshalb handelt auch Gott in der Kraft des Heiligen Geistes an uns ganz persönlich, der uns auch hinführt zu dieser Entscheidung für ihn. Aus eigener Kraft sind wir nicht in der Lage, in Gott, den himmlischen Vater, und in Jesus den Weg zum Vater zu erkennen. Allein der Heilige Geist gibt uns zu verstehen, wer Gott ist und welche Bedeutung Jesus für uns hat. Er will uns klar machen, dass wir von Natur aus schuldig vor Gott sind und von allein nicht gerecht werden können. Nur Jesus, der das wahre Leben ist, verliert, nur durch Jesus, der das Leben ist, verliert all unsere Schuld ihre Last und der Weg zu Gott wird wieder frei. Er hat uns erlöst durch sein Blut am Kreuz, durch seine Hingabe am Kreuz, um uns reingewaschen, freigemacht von Sünde, Tod und allem Unguten. Mit unserer Entscheidung für ein Leben mit Gott durch die Taufe, mit unserem gelebten Glauben, mit unserer Reue und immer wieder Umkehrbereitschaft werden wir von unseren Sünden gereinigt, bis hin eben im Sakrament der Versöhnung. Durch Jesu Tod sind alle unsere Fehler wie dieser Schmutz von meinem Körper gewaschen. Der Heilige Geist nimmt Wohnung in uns. Jetzt kann es zu einem völlig neuen Leben kommen. Ja, es kommt zu einem neuen Leben, in das wir hineingeboren sind, hineingeboren werden, immer wieder neu. Wie ich es ja auch im letzten Vortrag genannt habe, dieses Neugeborenwerden, Jesus, der uns diese Neugeburt schenken will, durch seine Hingabe in unserem Leben, wenn er uns befreit und reinwäscht von der Sünde. Jetzt können wir eben unsere falschen Verhaltensweisen Stück für Stück ablegen, uns bemühen darum, sie erkennen, unsere falschen Denkmuster durchbrechen, Schritt für Schritt. Mit Jesus und seiner Barmherzigkeit im Blick auf ihn oder vielmehr, wenn wir uns anschauen lassen von ihm, dass wir uns selbst immer mehr erkennen, was durchaus immer wieder auch schmerzlich sein kann, wenn wir eben es erkennen, wo diese Sünde ist in unserem Leben, wo diese Wurzelsünde vergraben liegt, die wir erkennen können. Immer wieder tun wir Dinge, die uns von Gott trennen. Lügen, jemanden verletzen, neidisch sein und so weiter. Doch der Geist Gottes hilft uns, Jesus immer ähnlicher zu werden. Als Ratgeber sagt er uns, was Recht und Unrecht ist. Er schenkt uns Einsicht, damit wir den Wahren erkennen, den wahren Gott. Als Kraftgeber schenkt er uns die Kraft, gegen die Sünde anzukämpfen. Er hilft uns, unseren Lebensstil nach Gottes Willen zu ändern. Und so braucht es immer wieder auch unser eigenes Bemühen in der Kraft des Heiligen Geistes, in Wachsamkeit und Gebet. Und so lesen wir im ersten Johannesbrief: Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. Ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Wenn aber einer sündigt, haben wir einen Beistand beim Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Er ist die Sühne für unsere Sünden. Zu Faustina sagte Jesus: Meine Sekretärin, so lesen wir im Tagebuch der heiligen Faustina, schreibe, dass ich Sündern gegenüber freigebiger bin als Gerechten. Für sie bin ich auf die Erde gekommen. Für sie habe ich Blut vergossen. Sie sollen sich nicht fürchten, sich mir zu nähern. Sie brauchen meine Barmherzigkeit am nötigsten. Liebe Hörerinnen und Hörer, die unergründliche Güte Gottes führt uns zur Quelle des Lebens, holt uns heraus aus dem Sumpf der Sünde und des Todes und macht uns zu neuen Menschen. Mögen wir es immer mehr ergreifen, was er an uns getan hat? Mögen wir es immer mehr ergreifen, damit wir seiner Gnade bedürfen und allen unseren Kräften den Weg der Reue und Umkehr zu ihm hin leben dürfen und gehen wollen. Wollen wir es immer mehr erfassen, mit seiner Hilfe uns selbst zu erkennen, eben auch das, was Sünde ist in unserem Leben, dass wir es vor ihn bringen können, dass wir es voller Reue tun, Umkehrbereitschaft, und er wird niemals zurückweichen. Er kommt, um uns seine unergründliche Barmherzigkeit zu schenken. Liebe Schwestern und Brüder, so dürfen wir voller Vertrauen kommen. Gott. Nach dem Sündenfall hast du den Menschen nicht vernichtet. Vielmehr hast du ihm in deiner göttlichen Barmherzigkeit verziehen und ihm alle Gnade geschenkt. Durch deine Barmherzigkeit bist du zu uns herabgestiegen, um uns aus unserer Not zu erheben. Gott steigt herab zur Erde, der Herr der Herren, der Unsterbliche erniedrigt sich. Doch wohin steigst du herab, Herr? In den Tempel Salomos? Oder lässt du für dein Kommen einen neuen Tempel erbauen? O Herr, welche Bleibe werden wir für dich bereiten, da die ganze Erde für dich ein Fußschemel ist? Du selbst hast dir einen Tempel bereitet, die heilige Jungfrau. Ihre Unbeflecktheit ist Wohnung für dich. Es geschieht das unfassbare Wunder deiner Barmherzigkeit, Herr. Das Wort ist Fleisch. Gott wohnt unter uns, das Wort Gottes, menschgewordene Barmherzigkeit. Du hast uns durch deine Erniedrigung zu deiner Gottheit erhöht. Das ist das Übermaß deiner Liebe, der Abgrund deiner Barmherzigkeit. Der Himmel staunt über den Aufwand deiner Liebe. Jetzt fürchtet sich niemand, zu dir zu kommen. Du bist der Gott der Barmherzigkeit, du erbarmst dich über unser Elend. Du bist unser Gott und wir sind dein Volk. Du bist unser Vater und wir aus deiner Gnade deine Kinder. Deine Barmherzigkeit sei gepriesen, durch die du zu uns herabgekommen bist, um uns zu befreien aus Sünde und Tod. Und so möge es Ihnen, liebe Hörer und Hörer, immer mehr gewährt sein, in dieser Gnade des Erkennens, auch über das, was Sünde ist in unserem Leben, möge es immer mehr uns bewusst sein, dass wir es zu ihm bringen können, mit Vertrauen, wahrer Reue und Umkehrbereitschaft, dass wir so seine Barmherzigkeit empfangen und dass so unser Leben immer mehr neu wird und heil wird in der Kraft des Heiligen Geistes. Und dazu segne sie der allmächtige und dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Herzlichen Dank, Herr Benefiziat Brandl, für die Ausführung des zweiten Teils der Reihe Gottes Barmherzigkeit und das Sakrament der Versöhnung. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Wenn Sie, liebe Hörer, diese Sendung bzw. den ersten Teil gerne noch einmal nachhören möchten, dann geht das am schnellsten, wenn Sie auf unsere Homepage klicken unter www.horeb.org. Unter Podcast Spiritualität, dann können Sie diese Sendung herunterladen. Wenn Sie keinen Internetzugang haben, dann können Sie einen Mitschnitt bei unserem CD-Dienst bestellen. Die Sünde erkennen, bereuen und bekennen, das macht uns frei.